Ich danke dem Bündnis Bad Nenndorf ist Bund und dem Landesbüro Niedersachsen, das mir sehr am Herzen liegt, immer noch sehr für die Einladung. Wir kriegen nicht nur aufgrund der Mitte-Studie, aber natürlich vor allem wegen der Mitte-Studie sehr, sehr viele Anfragen, die Studie vorzustellen, auf Podien mitzudiskutieren, Interviews zu geben. Wenn ich wir sage, meine ich eigentlich ich, weil das Projekt gegen Rechtsextremismus in Berlin sozusagen aus einer Person besteht. Und weil, also das liegt ja auch in der Struktur der Ebert-Stiftung, weil ganz, ganz viel Arbeit in der Fläche stattfindet. Aber als die Anfrage aus Bad Nenndorf kam, habe ich natürlich sofort und sehr, sehr gerne zugesagt, weil ich, als ich 2008 als Referentin hier im Landesbüro anfing, auch schon die eine der Mitte-Studienvorstellungen hier als Referentin betreut habe. Und seitdem immer, also wir haben kein Jahr ausgelassen in Bad Nenndorf mit dem Bündnis, immer mit dem Bündnis zusammen. Und es ist mir deswegen eine große Freude, heute Abend hier zu sein. Danke für die Einladung. Das musste ich kurz vorweg schieben. Dass das Bündnis eine ganz großartige Arbeit macht, brauche ich den hier im Saal anwesend, glaube ich, nicht sagen. Ich bin gebeten worden, die Mitte-Studie vorzustellen. Das ist ein sehr dickes Buch, wie Sie vielleicht gesehen haben. Es hat über 300 Seiten und ich werde ein paar Minuten brauchen. Es sind auch viele Zahlen. Ich hoffe, dass ich sie nicht damit total erschlage. Mein Vorschlag wäre, damit wir es nicht noch mehr verzögern, dass wir jegliche Diskussionsfragen dann tatsächlich in die Diskussion mitnehmen und nicht unterbrechen. Wenn Sie aber was absolut nicht verstehen oder es eine konkrete Nachfrage gibt, dann geben Sie mir bitte ein Zeichen, rufen Sie rein und dann klären wir das sofort. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, dass Sie sich die Fragen merken, damit wir dann auch auf dem tollen Podium, also mit den vielen, vor allem weiblichen, sorry Winfried, tollen Referentinnen dann noch diskutieren können. Es ist schön, wenn es mal ein weibliches Podium gibt. Das ist nicht so ganz immer der Fall, gerade bei dem Themenbereich nicht. So, jetzt aber zu den harten Fakten. Die verlorene Mitte, feindselige Zustände, viele von Ihnen werden es vielleicht auch mitbekommen haben, als Ende April die Studie veröffentlicht wurde dieses Jahr, gab es sehr viel Pressewirbel, viel Berichterstattung, heiße Diskussionen und viele drehten sich um, sagen wir, drei Punkte. Ein Punkt war inhaltlich, den greife ich dann später in meinem Vortrag auf. Zwei Punkte waren eigentlich sozusagen eher formell, nämlich zum einen, dass ganz viele Menschen uns vorwarfen, dass wir Alarmismus betreiben, dass wir mit dieser Studie das Problem größer darstellen, als es ist, dass wir quasi uns selbst reproduzieren, die Wichtigkeit des Kampfes gegen Rechts durch diese Zahlen beweisen wollen und so weiter. Das ist eh ja alles so eine Auftragsarbeit war, also eh klar. Und dass die WissenschaftlerInnen da sozusagen in einem gewissen Geiste beauftragt wurden. Also ganz, ganz viel Kritik von dieser Seite, hauptsächlich Alarmismus, der uns vorgeworfen wurde. Und das Zweite, was sozusagen immer wieder diskutiert wurde, war sozusagen der Titel. Ich gebe zu, wenn ich gewusst hätte, was da auf uns zukommt, hätte ich den Titel ein bisschen anders gewählt. Nirgendwo in diesem Buch, auf keiner dieser 320 Seiten, das kann ich Ihnen versprechen, geben wir die Mitte verloren. Das passiert nicht. Wir fragen vielleicht eher, warum könnte die Mitte verloren gehen? Warum fühlt sie sich verloren? Und was müssen wir tun, damit wir dem vielleicht entgegenwirken? Und das ist halt ganz witzig, weil dieselben Leute, die uns Alarmismus vorgeworfen haben, eben dann sich auch irgendwie auf ein Wort auf dem Titel beschränkt haben, ohne die Studie zu lesen und dann eben so das alles verkürzt dargestellt haben. So viel erstmal dazu. Die Mitte-Studien sind ja, das wurde auch schon erwähnt, eine Langzeitstudie, die alle zwei Jahre rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018, 2019 misst. Ich werde Ihnen, das ist sozusagen nochmal die Projektbeschreibung, die ich sonst immer drin habe, aber da wir hier im Landesbüro Niedersachsen-Land sind, kennen Sie das eh alles, was wir machen. Deswegen springe ich direkt zu dem Teil, was wir da überhaupt messen. Das ist historisch auch nicht so ganz einfach, weil die ersten Vorläufer auch schon 2002 tatsächlich losgingen. Deswegen ist es gar nicht so falsch, was Frau Dagel vorhin gesagt hat. Aber 2006 war die erste offizielle Mitte-Studie, damals in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig. Und sie hat tatsächlich rechtsextreme Einstellungen gemessen. Also dass die Betonung liegt auf extrem, also außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch wirklich sozusagen harte rechtsextreme Einstellungen. Diese sechs Kategorien, die Sie hier sehen, werde ich dann später noch mit Zahlen unterfüttern. Aber diese sechs Kategorien sind bis heute so geblieben. Und auch die drei Fragen, die in jeder dieser Kategorie gestellt wurden, sind unverändert seit 2006 immer wieder so gefragt wurden. Und das stellt uns manchmal auch für methodische Probleme, weil man immer so ein bisschen kämpfen muss zwischen, muss, wenn man Fragen ändert, weil sie inhaltlich vielleicht dann besser passen, verliert man die Langzeitvergleichbarkeit der Daten und das ist immer so eine Abwägungssache, was man dann damit macht. Irgendwann kam dazu, dass wir gesagt haben, wir messen jetzt nochmal andere Dinge, und zwar haben wir die Mittestudien zusammengelegt mit den sogenannten deutschen Zuständen, den Bielefelder Studien, um damals noch Professor Wilhelm Heidmeier, der auch in der Langzeitstudie rechte Einstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gemessen hat. Und uns erschien das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese beiden Langzeitstudienreihen zusammenzulegen. Deswegen messen wir seit 2014 nun auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und machen seitdem auch die Studien mit dem Team der Universität Bielefeld zusammen und nicht mehr mit den Leipzigern, die aber weiter auch in diesem Themengebiet mit denselben Fragebögen teilweise forschen. Und das ist ja was Feines, dass das sozusagen auch in unterschiedlichen Rhythmen passiert. Dieses Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit fokussiert, das sehen Sie sozusagen auf einzelne Teilbereiche, hat immer die Ungleichwertigkeit von Menschen im Blick. Und auch da komme ich dann natürlich später nochmal drauf zu. Aber das ist sozusagen was, wenn man sozusagen in einer dieser Kategorien sozusagen hohe Zustimmungswerte hat, wäre man noch kein rechtsextremer Mensch. Das misst jetzt einfach erstmal einzelne Kategorien. Und es mag Menschen geben, die überall keine Ausschläge haben, aber zum Beispiel beim Thema Homophobie. Dann sind das sozusagen homophobe Menschen, aber noch lange keine rechtsextremen Menschen. Das sozusagen auch nochmal zur Erklärung. Und alles Weitere kommt dann später mit den Zahlen. Das Themenfeld ist ja doch ein bisschen divers, deswegen haben wir 2016 überlegt, dass wir auch uns auf neurechte Einstellungen zusätzlich konzentrieren wollen. Das sehen Sie, das sind dann sozusagen auch nochmal andere Themengebiete, weil wir glaubten, dass das auch die Art, wie sich Rechtsextremismus in der Gesellschaft zeigt, verändert, anpasst. Und gerade sozusagen so Fragen, Anti-Establishment-Haltungen und sowas sehen wir ja immer öfter, sind nicht klassisch rechtsextrem. Und deswegen wurden dann 2016 die neurechten Einstellungen dazugenommen. Das ist sozusagen auch ein weiterer dicker Teil. Dann wird Sie nicht überraschen, dass uns natürlich auch Rechtspopulismus dann in den vergangenen Jahren immer mehr auch interessiert hat. Auch die Frage Abgrenzung, wo hört Rechtspopulismus auf, wo fängt Rechtsextremismus an? Auch da komme ich dann später nochmal drauf. Und Sie sehen, da haben wir sozusagen für uns Markierelemente aus den GMF-Fragen rausgenommen und gleichzeitig haben wir aber sozusagen überlegt, dass möglicherweise sozusagen autoritaristische Einstellungen und Demokratiemisstrauen noch weitere Elemente von Rechtspopulismus sein könnten, und diese Einstellungen messen wir ebenfalls schon seit 2014, glaube ich, ja. So, und genau. Und dann kommt ja immer noch dazu, dass in jeder Mittestudie auch noch eine Schwerpunktsetzung passiert. Das ist in diesem Jahr passiert, 30 Jahre nach der Wende haben wir uns die Ost-West-Verteilung angeschaut. Ich sage ganz explizit nicht die Unterschiede, sondern wir haben eben einfach geguckt, wie ticken die Leute, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo kann man Linien entdecken und sicherlich eben auch dann Unterschiede. Das ist sozusagen noch ein weiteres Kapitel, und weil wir ja noch nicht genug Seiten hatten, haben wir uns noch entschlossen, noch Fragen zur Verschwörungsideologie dazu zu nehmen, weil wir glauben, dass auch das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Warum das so ist, komme ich dann später nochmal drauf zurück. Jetzt verstehen Sie, warum dieses Buch 320 Seiten hat. Und ja, es ist zu dick, aber das Thema ist eben auch ein riesengroßes. Und mal sehen, wie es dann vielleicht in der nächsten Studie wird, dass wir uns nochmal ein bisschen beschränken. Das sind jetzt auch die Themengebiete, durch die ich Sie durchnehmen möchte, aber nicht alle werde ich in ganzer Breite erklären, aber dass Sie ungefähr wissen, was diese Mittelstudien überhaupt messen. Zu den technischen Details werde ich Sie jetzt nicht langweilen. Wichtig ist, diese Studie ist repräsentativ und sie ist aufgrund einer Telefonbefragung durchgeführt worden. Ab 1000, sagt man, ist man repräsentativ. Wir haben 2005 deutsche Staatsbürgerinnen befragt, sprich Menschen, die einen deutschen Pass haben. Auch das ist ein Manko. Darüber muss man auch ganz offen reden, dass da eine ganze Menge von Menschen, die schon sehr, sehr lange in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben, rausfallen aus dieser Studie. Aber das ist dann später, da kommen wir wieder drauf zurück, auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. So viel zu den technischen Daten. Wer dann irgendwie mehr wissen will, es gibt ein komplettes Methodenkapitel in dieser Studie. Das ist dann sozusagen für die Profis unter Ihnen oder die Masochisten. Jetzt zu den Ergebnissen. Und Das ist mir wirklich wichtig und das machen wir als Ganzes, also das ganze Mitte-Studienteam, also die Wissenschaftlerinnen und auch ich, um Andreas Zick, um Beate Küpper, um Wilhelm Berghahn. Wir gehen raus und sagen, es ist nicht immer alles negativ. Die positive Nachricht zuerst. Ein wirklich großer Teil der Befragten steht standhaft zur Demokratie in Deutschland, sagt 86% stimmen zu, wenn man fragt, es ist unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. Also Sie sehen, da ist eine große sozusagen Zustimmung. Jetzt kann man natürlich darüber lange diskutieren, was die Menschen meinen, wenn man so ein Statement, was sie sich unter Demokratie vorstellen. Aber das ist erstmal ein positiver Befund. Was ich auch sehr positiv finde und gerade wenn man jetzt hier sozusagen in den Hallen von Baden-Württembergs Bund quasi ist, viele Menschen sind sehr sensibel gegen die Bedrohungen, die auch sozusagen auf unsere Demokratie einprasseln und 83% stimmen zu, wenn man ihnen das Statement gibt. Ich finde es gut, wenn sich Menschen gegen die Hetze gegen Minderheiten einsetzen. Also da ist eine Basis, mit der wir auch arbeiten können. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, wenn man die Wahlergebnisse sieht. Da gibt es ja immer einen sehr, sehr großen Teil, der eben zum Beispiel diese rechtspopulistischen Stimmen nicht gewählt hat. Das darf man immer nicht vergessen, bei all der Ernsthaftigkeit, die das Thema natürlich mit sich bringt. Kommen wir nun aber trotzdem, das ist dann vielleicht der Alarmismus, das ist halt unser Job, auf die Sachen zu zeigen, die eben nicht in Ordnung sind oder die gefährlich sind oder die wir als besonders bemerkenswert erachten. Kommen wir nun zu den Ergebnissen, die wir in der Mitte-Studie 2018-19 gemessen haben. Wir können festhalten, dass sich antidemokratische und destabilisierende Einstellungen verfestigt haben. Sie sind nicht wahnsinnig mehr geworden, sie sind aber auch nicht weniger geworden. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich würde einfach sagen, wir sehen das wissenschaftlich erstmal als Fakt und können dann sozusagen über die einzelnen Ausprägungen diskutieren. Kommen wir zur GMF. Das ist sozusagen das Kapitel, was ich ein klein wenig ausführlicher machen werde. Und der Rest kommt dann sozusagen viel, viel schneller hinterher, nur dass Sie sich nicht wundern. Sie hatten das Schaubild ja schon gesehen. Das haben wir jetzt hier sozusagen in verschiedene Themenblöcke aufgeteilt. Zuerst auch hier eine, wie ich finde, sehr positive Nachricht. Alle Kategorien, die in irgendeiner Form mit sexueller Orientierung, mit Geschlechterpolitik oder mit irgendwie sozusagen Themen, die irgendwas sozusagen mit Gender zu tun haben, da haben wir keinen Anstieg von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und teilweise sogar einen Rückgang. Also klassischer Sexismus und auch Homophobie nehmen ab und so schlimm und hoch die Werte immer noch sind, auch die Abwertung von Transmenschen zum Beispiel ist nicht gestiegen, ist gleichbleibend. Das sind gute Befunde. Meine These, die ich in den Raum stelle, dass solche Debatten sozusagen über politische Korrektheit oder irgendwie auch die MeToo-Debatte oder sowas bei den Befragten, bei der Bevölkerung, bei der Gesellschaft eben dann doch einen Eindruck hinterlassen. Das muss ja nicht heißen, dass sie jetzt anders denken, aber sie wissen vielleicht zumindest, dass es nicht so ganz okay ist, solche Themen irgendwie zu äußern. Und also das ist ja auch bei so einer Telefonbefragung, man muss immer sich im Klaren darüber sein, wir können nur das messen, was die Menschen bereit sind, uns zu sagen. Da ist eine Dunkelziffer, da ist natürlich irgendwie auch eine soziale Erwünschtheit. All das komme ich dann später auch nochmal zurück. Aber trotzdem ist das ja bei jeder Befragung das Gleiche. Deswegen kann man die Zahlen miteinander vergleichen. Und das, finde ich, ist ein guter Befund, dass eben genderbezogene Vorurteile zurückgehen. Das kann man leider nicht unbedingt für menschenfeindliche Einstellungen gegenüber Menschen, die als anders oder als fremd markiert sind, behaupten. Aber zumindest bleiben auch hier die Werte auf dem gleichen Niveau. Sie steigen nicht massiv an. Das sehen Sie. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, das sieht ganz gut aus, ne? Auch wenn dieser Befund sozusagen jetzt nichts ist, wo ich sage, oh mein Gott, das ist alles so viel schlechter geworden, möchte ich trotzdem auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel auf die Aussage, es leben zu viele Ausländer in Deutschland, 35% der Befragten, also über ein Drittel, zustimmen. Und auch so klassischer biologischer Rassismus, die Weißen sind zu Recht führend in der Welt, 11% sagen da ja, kann man diskutieren. Aber trotzdem als Befund, die Werte sind nicht angestiegen, teilweise leicht zurückgegangen. Die dritte große Kategorie ist Antisemitismus, nicht erst seit Halle, sondern immer in den vergangenen Jahren ein Thema. Es ist ganz spannend, weil man immer wieder auch mal sozusagen öffentliche Wortmeldungen hört, wo Menschen sagen, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass Antisemitismus noch ein Thema ist in Deutschland. Wir zeigen seit Jahren in den Mittelstudien, dass Antisemitismus vorhanden ist. Der klassische Antisemitismus, also die ganz offene Abwertung von Juden und Jüdinnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft des Judentums, die ist sehr, sehr niedrig, bleibt sozusagen gleich. Was aber zunimmt, sind so sekundärer Antisemitismus, also sprich zum Beispiel solche Sachen wie die jüdischen Menschen schlagen Vorteile aus ihrer Geschichte des Holocaust. Also wird sozusagen nicht der Jude an sich abgewertet, aber hintenrum wird sozusagen ihm ein unlauteres Motiv unterstellt. Und das ist eben dann eben ganz klar antisemitisch. Und was auch eindeutig steigt, ist israelbezogener Antisemitismus. Nun bin ich absolut sozusagen bei allen, die sagen, die Politik des Staates Israel und der Regierung des Staates Israel muss man kritisieren dürfen. Das hat aber überhaupt gar nichts zu tun, was wir unter israelbezogenem Antisemitismus messen. Da kommt dann eben zum Beispiel so eine Gleichsetzung von Holocaust und dem, was der Staat Israel heute mit Palästinensern macht, dass man muss und kann das kritisieren, aber sozusagen eine Gleichsetzung mit dem Holocaust relativiert auch den Holocaust und hat also ist ganz eindeutig Israel, also antisemitisch. Und wo man es dann auch noch ganz eindeutiger merkt, ist, wenn Menschen, die in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind, deutsche Bürgerinnen und Bürger, die eben jüdisch sind, dafür verantwortlich gemacht werden oder kritisiert werden dafür, was der Staat Israel so tut. Also diese Gleichsetzung von dem Staatskonstrukt mit einer Glaubens- und Weltvorstellungsgemeinschaft, das ist dann sozusagen die schmale Grenze, wo es aufhört, kritisch zu sein, sondern wo ganz klar Antisemitismus zu messen ist. Und da merken wir einen ganz leichten Anstieg. Und jetzt sind wir wieder bei den Befragten. Ja, es ist ein Manko in unserer Studie, dass wir nur Menschen mit einem deutschen Pass befragen. Aber das hilft uns jetzt in diesem Fall sehr, sehr gut zu argumentieren, dass all diese Rufe von wegen, ja, der Antisemitismus sei ja nur importiert von all diesen Menschen, die neu zu uns gekommen seien, die Muslime, dass das sozusagen der Grund dafür wäre, dass in Deutschland Antisemitismus herrscht. Also nein, erstens, wir messen eben seit über 2006 hinweg eben, dass antisemitische Einstellungen ganz klar in der deutschen Bevölkerung vorhanden sind. Und zweitens, die sind hier in der Stichprobe nicht drin. Natürlich müssen wir auch über muslimischen Antisemitismus reden. Das ist aber eben ein ganz anderes Thema. Und hier, das finde ich dann immer ganz gut, anhand dieser Zahlen kann ich dann eben beweisen, dass wir eben noch ein ganz anderes Feld zu beackern haben, und zwar bei uns selbst anzufangen haben. Und das sieht man dann eben leider an so schlimmen Ereignissen wie dem Attentat von Halle, das ganz katastrophaler, noch katastrophaler hätte enden können, als es eh schon passiert ist. Und da war ganz klar ein antisemitisches Motiv dahinter. So viel dazu. Noch ganz wichtig auch natürlich sozusagen die Abwertung von Muslimen, von Sinti und Roma und auch von asylsuchenden Menschen. Und hier kommen wir jetzt an diesen weiteren großen Kritikpunkt, der in der Mittelstudie dieses Jahr geübt wurde, nämlich diese Kategorie Abwertung asylsuchender Menschen. Wir sind sozusagen mit dem Befund rausgegangen, dass die Abwertung asylsuchender Menschen nochmal zugenommen hat im Vergleich zu 2016. Wir sind da sozusagen nochmal von knapp 45% auf 55% gestiegen. Und was passiert ist, und das ist interessanterweise die Jahre zuvor nie passiert, ist, dass Menschen sich diese zwei Fragen, die dieses Asylthema messen, rausgepickt haben und gesagt haben, naja, aber was denn, ihr stellt die Frage und wenn ich die jetzt hier sehe, die würde ich auch mit Ja beantworten, dann bin ich ja jetzt sozusagen hier Rechtsextremer. Und das hat eine Wahl, ich weiß nicht, Sie haben es vielleicht, manche von Ihnen mögen es mitbekommen haben, es hat zu einem riesen Aufschrei geführt und auch zu einer sehr starken Fokussierung. Also diese ganze Studie besteht aus, ich weiß, glaube ich, mit den statistischen, ich glaube 90 Fragen und von Asyl sind sozusagen zwei und die komplette Presseberichterstattung hat sich um diese zwei Items gedreht. Nun kann ich sozusagen Ihnen die Items auch mal ganz kurz sozusagen vorlesen. Ich habe mein Buch extra hier hinten, Moment. Hätte ich natürlich schon mal vorbereiten können. Und dann kann man sozusagen auch gut darüber diskutieren, ob diese Fragen sozusagen die richtigen sind. Aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass sozusagen auch das Problem ist, dass man ja, wenn man Fragen ändert, die Vergleichbarkeit verpasst und verliert. Und das ist natürlich immer ein sehr, sehr eine schwere Entscheidung. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, sonst finde ich die Seite nicht. Geht sofort los. die GMF und dann haben wir hier die Fragen. Sorry, das hätte ich besser vorbereiten können. Was ich sagen wollte, ist, dass man immer dieses Dilemma hat zwischen, man muss Fragen vielleicht anpassen, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Gleichzeitig verliert man dann aber die Vergleichbarkeit. Und das ist natürlich ein Problem für uns als Wissenschaftlerinnen. Und deswegen lese ich Ihnen jetzt mal diese Asylfragen vor. Frage 1. Ich habe es auch gleich. Es müsste hier eigentlich sein. Das sind ja nur 3 Seiten. Hier sind wir. Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Argumentation unserer Kritikerinnen. Ja, aber der Staat sollte doch sich an Recht und Ordnung halten. Und wenn er dann sozusagen Asylanträge kritisch ablehnt, dann ist das doch Recht und Ordnung und das ist doch richtig. Und wenn ich das auch möchte, bin ich dann gleich rechtsextremer. Nein. Und man muss natürlich auch betrachten, dass sozusagen die Gesetzgebung, die Asylgesetzgebung, der zugrunde liegt, natürlich massiv seit den 90er Jahren sich verschärft hat in Deutschland und sich auch die Debatte darüber sehr, sehr, sehr verändert hat. Die zweite Frage ist, die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Auch hier, viele Kritikerinnen sagen, ja, das BAMF hat ja tatsächlich auf Grundlage dessen entschieden und es werden ja tatsächlich viele in ihren Heimatländern nicht verfolgt. Nun ist es aber eben auch so, dass eben auch da sich die Gesetzeslage massiv verändert hat. So, aber trotzdem, ich gestehe, und das werden wir auch in der nächsten Studie vielleicht noch mal ein bisschen tiefgründiger diskutieren, dass diese Fragen, wenn man sie einzeln rauspickt, schwierig sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Fragen sind deswegen in dem Fragebogen, weil unsere Wissenschaftlerinnen sehr, sehr gut nachweisen können, dass in Studien, die sich nur zum Thema Asyl sozusagen mit derselben Methode um die Fragen kümmern, dass diese beiden Fragen offensichtlich so richtige Fähnchenmarkiererfragen sind, die ganz offensichtlich zusammenhängen mit anderen Abwertungen und wir können wissenschaftlich beweisen, dass die dann eben doch abwertend gemeint sind. Niemand, der sozusagen nur dieser einen Frage zustimmen würde, würde bei uns in der Kategorie rechtspopulistisch, rechtsextrem, fremdenfeindlich landen. Wir können aber anhand der sozusagen Kombination zu den anderen Fragen nachweisen, dass ganz, ganz viele Menschen, die hier zustimmen, eben auch tatsächlich Menschen in anderen Kategorien abwerten. Das ist sozusagen Argument Nummer 1. Ich mache das jetzt so ausführlich, weil das sozusagen dann sonst auch immer auf dem Podium kommt und deswegen räume ich es einfach gleich ab. Das Zweite ist, und das ist eigentlich das viel, viel, viel Spannendere, die Fragen sind seit 2014 gleich geblieben. Und egal, ob man die gut oder schlecht findet, die Werte sind gestiegen. Wir merken also, dass es hier eine Debattenverschiebung, eine Diskursverschiebung gibt, eine Verschiebung der Thema, wie Asylthematik diskutiert wird in unserer Gesellschaft. Und das ist doch eigentlich der Punkt, über den man viel, viel eher diskutieren müsste. Nicht, ob die Frage jetzt das Richtige misst oder nicht, sondern eben, warum die Werte, wenn die Fragen denn immer gleich sind, sich so verändert haben. Und vielleicht auch, warum dieses Jahr die Debatte so hochgekocht ist. Es ist eine total spannende Erfahrung für mich gewesen. So viel zum Thema Asyl. Kommen wir vielleicht dann auch noch mal zurück auf dem Podium. Aber hier haben Sie jetzt sozusagen den Versuch einer Erklärung. Was ich aber sehr, sehr viel wichtiger finde, als diese Frage, ob diese Asyl-Items nun passen oder nicht, ist zum Beispiel dieser Wert, die Abwertung von langzeitarbeitslosen Menschen. Weil das ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft auch noch viel mehr prägt. Das trifft viel mehr Menschen. Über die Hälfte der Befragten wertet langzeitarbeitslose Menschen ab. Und das ist ein Befund, den ich richtig erschreckend finde. Und die Zahlen sind gestiegen, wie Sie sehen. Das ist dieser hellblaue Balken. Und das ist eigentlich ein Thema, über das ich viel, viel lieber diskutieren wollen würde, warum sowas in unserer Gesellschaft möglich ist. So viel zu den Themen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und den einzelnen Kategorien. Ich habe versprochen, der Rest geht schneller. Rechtsextreme Einstellungen. Hier reden wir wirklich von richtig harten rechtsextremen Menschen. Das ist nicht, wo man mal so mit ein bisschen Alltagsrassismus oder ja, der türkische Nachbar von nebenan irgendwie reinrutscht in diese Kategorie. In diese Kategorie rutscht man nur, wenn man bei mehreren Items ganz klar zustimmt. Und diese Items, ich werde dann gleich ein paar Beispiele bringen, sind nicht ohne. Und Sie sehen, die Kategorien variieren auch sehr. Also Befürwortung Diktatur ist erfreulich gering mit 3%. Wenn wir aber zum Beispiel auf Chauvinismus schauen, also das ist sozusagen so die nationalistischere Perspektive, dann sind wir bei 13%. Das ist eben dann schon eine ganz andere Wertigkeit. Und ich wiederhole, es geht hier nicht um irgendwelchen Alltagsrassismus oder sowas. Und wenn wir das alles zusammennehmen, also diese 18 Fragen sind ja quasi seit 2006 gleich geblieben. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sozusagen von Menschen, die in allen Kategorien zustimmen und überall durchgängig, kann man von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild sprechen. Und dieses geschlossene rechtsextreme Weltbild, da, und das finde ich einen wichtigen, guten Befund, der manchmal ja auch ein bisschen anders wirkt, können wir auch sagen, beweisen anhand der Zahlen, dass das nicht gestiegen ist. Das ist ein sehr kleiner Prozentsatz von Menschen. Wir reden hier von 2-3% der Befragten. Und das ist also sozusagen wirklich sozusagen die ganz verlorenen Rechtsextremen. Mit denen brauchen wir auch nicht diskutieren, bei denen brauchen wir keine Bildungsangebote mehr machen. Das ist sozusagen Hopfen und Malz verloren. Der Rest, darüber müsste man diskutieren, ob man die zurückholen kann. Da haben wir, wie Sie sehen, eben höhere Werte. Zum Beispiel, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. 11% stimmen zu, 6% sagen noch, oh, wäre vielleicht manchmal besser. Also Sie sehen, das sind schon höhere Werte. Auch so die Art der Formulierung, ne? Also dazu zu stimmen, das ist schon echt nicht ganz ohne, ne? Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. 22% der Befragten stimmen hier zu und nochmal 13 sagen, naja, vielleicht könnte man sich ja gut vorstellen. Das finde ich einen sehr besorgniserregenden Trend und Sie sehen, die Zahlen sind nicht gesunken, aber sie sind auch nicht massiv sozusagen höher gegangen. Also das variiert immer auf einem gleichbleibenden Niveau. Sie sehen da jetzt einen Bruch. Das ist tendenziell ein rein methodischer. Das war der Wechsel von Leipzig nach Bielefeld. Die Frage kommt immer, deswegen habe ich es mit in der Präsi. Man kann das nicht direkt miteinander vergleichen. Man kann sozusagen den Block vorher, also ab bis 2012 früher und den Block nach ab 2014 miteinander vergleichen. Aber Sie sehen das dann auch hier. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. 19% stimmen zu und 18% sagen nochmal teils. Das sind tatsächlich fast 2/5 der Befragten. Also Ungleichwertigkeitsvorstellungen unter dem sozusagen Befragten sind durchaus messbar und werden gerade im fremdenfeindlichen Bereich auch mehr. Zum Rechtspopulismus. Die Frage sozusagen, wie man Rechtspopulismus und Rechtsextremismus abgrenzt, da könnte man ganze Bücher drüber schreiben oder auch lesen. Es gibt schon ganz, ganz viele. Wir von der Ebert-Stiftung haben uns auf eine sehr pragmatische Definition sozusagen festgelegt. Und die ist sozusagen nicht wissenschaftlich, sondern bildungspolitisch. Sozusagen, wir gehen ja raus und machen politische Bildung. Für uns ist der Unterschied zum einen, dass sozusagen rechtspopulistische Menschen sich noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen und das System nach ihren Vorstellungen ändern möchten, aber nicht abschaffen. Das ist sozusagen der Vergleich sozusagen Rechtsextremistinnen, die ganz klar sozusagen gegen sagen die Demokratie und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten. Und das Zweite ist für uns die Gewaltaffinität, also das Anerkennen von Gewalt als adäquaten Mittel, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Und das ist für uns die Unterscheidung zwischen rechtspopulistisch und rechtsextrem. Die Grenzen sind zugegebenermaßen fließend, wie Sie dann auch gleich später noch kurz sehen werden. Jetzt die eine Folie zur Ost-West, einfach weil ich es ganz spannend finde. Wir sehen, dass wenn man Rechtspopulismus in der harten Fassung, also wirklich sozusagen ganz hohe Zustimmungswerte durch alle Fragen hindurch. Wenn wir da schauen, dann sind sozusagen die Werte relativ gleich geblieben. Im Gesamtdeutschland über die letzten 3 Studien immer in ungefähr 1/5 der Menschen, die rechtspopulistische Einstellungen in der Befragung aufzeigen. Und wenn wir da jetzt mal in den Ost-West-Vergleich reinschauen, dann sehen wir, dass da der Wert doch im Ostdeutschland einen ganzen Zacken größer ist. Und wir sehen da vor allem Unterschiede bei allem, was als fremd markiert wird, Menschen, die als fremd oder nicht von hier markiert werden und bei illiberalen Politikvorstellungen. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt ein ganzes Ost-West-Kapitel in dem Buch, schauen Sie gerne mal rein. Aber das Bild sozusagen vom rechtsextremen Osten zeigt sich so in unseren Zahlen nicht. Also beim Rechtsextremismus ist es relativ gleichbleibend, da gibt es Unterschiede, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt durchgehend sagen könnten, der Osten ist jetzt in allen Kategorien höher. Bei Fremdsein, bei Fremdenfeindlichkeit und bei illiberalen Vorstellungen von Politik, ja. So, die neurechten Einstellungen überspringe ich, aber, also Sie haben das ja alles vorhin schon gesehen, was mir wichtig ist, ist diese Folie. Nämlich die Frage, wie fließend sind denn die Grenzen? Wir können anhand von Korrelationsfaktoren, also sprich, dass also 0,99 wäre das höchste und 0,01 wäre das niedrigste und Sie sehen, dass rechtspopulistische Einstellungen und neurechte Einstellungen ganz, ganz eng miteinander korrelieren und auch sozusagen die Grenzen zu rechtsextremen Einstellungen sehr, sehr fließend sind. Und was ich richtig schlimm finde und bemerkenswert, und da setzt dann, finde ich, auch politisches Handeln an. Da gucke ich Maya an, aber auch Andrea Röpke, die seit Jahren darauf hinweist, wir können nachweisen, dass rechte Einstellungen, seien sie rechtsextrem, rechtspopulistisch, neurechts, was auch immer, sehr, sehr eng einhergehen mit einer höheren Affinität zu Gewalt. Und das ist halt auch gerade, wenn man jetzt dann auf das nächste Kapitel Verschwörungsideologien schaut, das sind nicht nur irgendwelche witzigen Spinner, die man einfach machen lassen kann. Da ist einfach eine Gewaltaffinität. Die Zahlen sind in der Studie, schauen Sie sich das mal an, das ist erschreckend, wie hoch die Unterschiede sind zwischen Menschen, die keine rechtsextremen Einstellungen teilen, und Menschen, die rechtsextremen Einstellungen zuneigen. Das ist mir ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht dann auch noch diskutieren können, weil daraus schließt sich ganz eindeutig politisches Handeln an. So, die Verschwörungsmythen haben wir dieses Jahr zum allerersten Mal aufgenommen. Auch da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber der letzte Punkt unten, ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten, das haben wir dieses Jahr live am Leibe bei der Mitte-Studie erlebt. Also die Jahre zuvor ist immer inhaltlich diskutiert worden. Es gab immer sozusagen Kritik, ohne Frage, kann man, soll man, deswegen machen wir die Studien ja auch. Aber es wurde inhaltlich an den Ergebnissen diskutiert. Was dieses Jahr passiert ist, ist, dass einfach die Wissenschaftlichkeit der Studie in Frage gestellt wurde. Und können wir sozusagen auch ganz klar nachweisen, dass das eng zusammenhängt mit Klimaleugnung, mit der Vorstellung, dass es geheime Organisationen gibt und so weiter. So, wir sind am Ende. Ich hatte am Anfang gesagt, der positive Befund ist, dass die Leute, sozusagen die Menschen, die Befragten, zur Demokratie stehen. 93% sagen, in einer Demokratie sollten die Würde und Gleichheit aller an erster Stelle stehen. Und 84%, in einer Demokratie geht es darum, die Interessen unterschiedlicher Gruppen zu berücksichtigen. Nun sagen dieselben Befragten aber, zu 36%, im nationalen Interesse können wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren. Sie merken, da gibt es eine Diskrepanz. Und ich glaube, über diese müssen wir reden, nämlich was Demokratie für uns alle bedeutet, was es bedeutet, wenn alle die gleichen Rechte bekommen sollen. Das bedeutet nämlich auch, dass man selbst seine Privilegien ein bisschen abgeben muss. Und das können wir vielleicht jetzt auf dem Podium diskutieren. Die Auffälligkeiten habe ich eigentlich alle schon sozusagen berichtet. Über die AfD-Wählerinnen können wir dann gern auch noch mal reden später, auch über die Altersverteilung. Und für Fragen bin ich ja auch noch da.